Familie ist stressig, ja, aber Familie, das ist ein toller Stress, das ist ein anderer Stress und ich mag das auch und jeder hat seine Zimperleien und das ist alles fein und man kann sich so glücklich schätzen, wenn man wirklich eine intakte Familie hat und dazu gehört auch, dass man sich mal streitet, dass man nicht miteinander mal d'accord ist und so, aber Familie und auch Freunde, das ist eigentlich eins der essentiellen Dinge im Leben, wenn man das hat, ist man schon, gehört man schon zu den glücklichsten Menschen, glaube ich.
Hallo ihr Lieben. Wie schön, dass ihr auch in dieser Woche mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Bettina Zimmermann, die sich in mehr als 25 Jahren eine beachtliche Karriere als Schauspielerin und Synchron- bzw. Hörbuchsprecherin aufgebaut hat. Zu den bislang bekanntesten Projekten der gebürtigen Niedersächsin zählen unter anderem Die Jagd nach dem Schatz der Nibelungen, Die Luftbrücke, Verbrechen nach Ferdinand von Schirach oder ihre Rolle als Staatsanwältin Claudia Strauß in der ZDF-Krimiserie Ein Fall für zwei. Kultstatus erreichte sie mit der Comedy-Serie Der Lack ist ab, die nach einer Idee ihres Lebensgefährten Kai Wiesinger entstand, der selbst auch mitspielt und Regie führt. Es ist nicht die erste Produktion, für die das Paar gemeinsam vor der Kamera stand. Jetzt ist Bettina Zimmermann im Audible Original Pretty Dead Girl, einem Hörspiel-Thriller für junge Erwachsene, zu hören. Wir sprechen über Mobbing in der Schule, zickige Deutschlehrerin, Handyverbot für Kinder, den Fluch von Social Media, Heringssalat zum Frühstück und die Vorzüge von Nachrichtendetox. Bettina erzählt, warum eine intakte Familie für sie eine der wichtigsten Quellen für die innere Zufriedenheit ist, eine große Schulreform in ihren Augen nicht noch weiter in die Zukunft verschoben werden darf und wieso ihr der Verfall der Debattenkultur immer größere Sorgen bereitet. Bettina Zimmermann verrät, wofür sie ihren Eltern bis heute ganz besonders dankbar ist, was für sie die Vor- und Nachteile sind, dass sie mit ihrem Lebensgefährten auch immer wieder beruflich eng zusammenarbeitet und weshalb sie bei ihren pubertierenden Kids zu Hause gerade der Staatsfeind Nummer 1 ist. Hast du meinen Podcast bereits abonniert? Dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir inspirierende Unterhaltung und ganz viel Spaß mit Bettina Zimmermann.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Liebe Bettina Zimmermann, herzlich willkommen bei Road to Glory.
Hallo.
Wann hast du zum letzten Mal derart intensiv geträumt, dass du dich noch am nächsten Tag an zumindest Fragmente dieses Traums erinnern konntest?
Oh Gott, weißt du, an wen ich jetzt gerade denken muss? Ich kann mich ehrlich gesagt so gar nicht dran erinnern, aber ich weiß, eine ganz liebe Freundin von mir und Kollegin, die hat so intensive Träume, dass sie am nächsten Tag wirklich drüber nachdenken muss und das aber ständig, regelmäßig, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Und da haben wir schon so herzhaft gelacht drüber, weil sie dann manchmal Sachen da hatte, so absurde Geschichten, dass plötzlich jemand gestorben ist und sie am nächsten Tag auch wirklich, also dachte, es ist jetzt natürlich was Trauriges dann, aber gedacht hat, die Person ist gestorben oder auch, also irgendwelche Sachen, aber ich habe jetzt, ehrlich gesagt, so intensiv, nee, weiß ich gar nicht.
Weil das,
kann ich mich nicht erinnern.
Kannst du mal sehen, wie spannend das ist, weil wir träumen ja jeden Tag. Und manchmal sind es so heftige Sachen, dass man sich erinnern kann. Meistens weißt du ja schon nach dem Aufwachen nicht mehr, was du geträumt hast. Ne? Also dass man, manchmal sind es ja auch so Aufarbeitungsgeschichten der Kindheit.
Ich habe so wenig Aufarbeiten, das ist
du
doch
bist,
gut.
Du
ruhst ich bin einfach mit mir, ich ruhe in mir. Das, mein Mann würde jetzt sagen, auf gar keinen Fall. Das ist eine völlig andere Person, die hier gerade sitzt und quatscht. Nein, ich weiß ich nicht. Ja, ich ruhe anscheinend in mir, anscheinend, oder ich power mich am Tag so doll aus, dass ich so tief und fest schlafe. Ich habe gestern auch das erste Mal seit langem wieder einen Gartentag gehabt, war so ausgepowert, dass ich jetzt froh bin, dass ich hier sitze und mein Muskelkater sich mal kurz entspannen kann.
Wie viele Stunden Schlaf brauchst du denn, um fit zu sein am nächsten Morgen?
Das ist ganz unterschiedlich, aber im Durchschnitt oh Gott, kann ich nicht mehr reden. Im Durchschnitt bin ich eigentlich immer so bei 7 Stunden. Also ich bin kein Langschläfer. Das bin ich nicht. Auch wenn ich jetzt spät, es hat ja vielleicht was mit den Kindern zu tun, weil man automatisch ja morgens immer wach ist. Aber ansonsten bin ich eigentlich so richtig gut drauf mit 7 Stunden. 7, 8, das ist ja, glaube ich, auch, was man schlafen soll, ne?
Ja, es gibt auch Leute, die pennen 9 bis 10 Stunden. Das sind dann sogenannte Murmeltiere. Aber ich glaube, 7, 8 Stunden.
Die jüngeren Leute. Im Alter kriegt man eher senile Bettfrau.
Da hast du völlig recht. Aber das, glaube ich, ist von bis. Es gibt auch Leute, die nur 4 Stunden Schlaf brauchen.
Ja, mein Mann.
Echt?
Der ist, ja, der braucht nur ganz wenig Schlaf, unglaublich. Ganz wenig Schlaf und der erste Gedanke morgens ist, wenn er aufwacht, und der hat Hunger. der hat Hunger und muss sofort was essen. Also der geht als erstes, nachdem er sich fertig gemacht hat, wirklich runter, zack und frühstückt.
Wenn du mal nicht deine 7 Stunden bekommst und merkst, oh, ich bin grumpy und es nützt aber nichts. Man muss ja auch funktionieren. Man hat Kids, man hat irgendwie ein Tagesgewerk. Hast du da einen Tipp, wie man sich positiv konditionieren kann, dass man aus diesem grumpy Flow auch wieder rausfindet? Oder braucht man einfach dann seine Stunden, ne, bis man sich da...
Also das ist das Schlimme. Bei mir jetzt insofern oder anstrengend manchmal für andere. Ich stehe ja auf und bin ja morgens sofort da. Mehr oder weniger. Also ich kuschel da noch so. Also nicht jetzt wie mein Mann gleich aufstehen und frühstücken. Frühstücken brauche ich morgens erstmal nicht. Aber ich bin eigentlich generell per se zu 99% jemand, der morgens aufsteht und nicht negativ denkt oder nicht negativ ist oder so, sondern eigentlich erstmal gute Laune hat. Und erstmal, das ist so, wie ich auch Menschen begegnen möchte. Ich möchte erstmal, wenn ich die Person vor mir nicht kenne, unvoreingenommen diese Person als Mensch erstmal kennenlernen. Und so ist der Tag auch so ein bisschen, dass ich morgens aufwache. Ich weiß es nicht, so rede ich mir das immer ein.
Finde ich aber bewundernswert, weil ich finde das toll, wenn man morgens aufsteht und dann gleich da ist und gute Laune hat, weil ich würde das gerne von mir sagen können. Es ist aber nicht so. Ja, es geht bei mir relativ schnell und ich brauche auch keinen Kaffee. Aber
Den brauche ich schon. Aber für mich ist es halt, also mein Mann sagt, ich bin manchmal anstrengend, weil ich morgens schon anfange dann auch, also ich bin da und kann ja auch gleich reden. Und das können viele ja gar nicht ab. Und also insofern, ja, das ist dann, insofern kann ich anstrengend sein für andere, die dann noch mehr grumpy werden. Aber ich habe per se für mich erstmal so ganz gute Laune.
Und was gab's bei dir heute zum Frühstück? / was ist so Standard bei dir? Was liebst du besonders morgens?
Ja, da würde ich sagen, werden manche jetzt gleich sagen. Also ich bin jetzt nicht so einer, der aufsteht und sofort frühstücken muss. Also ich liebe meinen Kaffee am Morgen, aber ansonsten bin ich jetzt gar nicht so der Süße. Also klar kann es auch mal was mit Marmelade oder Honig oder so sein, aber in erster Linie liebe ich Fisch.
Also Protein, weiß. Ja, aber das ist also eigentlich ja, soll es ja super gesund sein, ne?
Also ich esse kein Fleisch, das schon seit 28 Jahren jetzt mittlerweile. Es ist einfach, weil ich den Geschmack überhaupt nicht mag. Und damals hatte mein Arzt gesagt, ja, du kannst Fleisch weglassen, aber Fisch musst du essen. Und ich liebe, also ich esse auch nicht alle Fischsorten und so, aber ich liebe Heringssalat. Und das ist jetzt für viele sagen, zum
Nee,
Fisch.
Ich
kann es verstehen.
Ansonsten ich bin nordisch bei Nature, also ich
ja, na, dann ist gut, Heringssalat und dann könnte ich irgendwie irgendwas mit Avocado noch oder ein Ei, sowas ist eher.
Aber eher herzhaft dann, also
süßer. Eher herzhaft, wobei ich auch diesen Geschmack mag, so ins, also eine Hälfte mit Heringssalat und dann die andere Seite, Butter, dann Honig und Meersalz obendrauf.
Also das ist mal was Neues. Und ich sag dir, das ist für Ärzte ein Traum, was du zum Frühstück zu dir nimmst. Ja.
Ach,
also,
das ist ja schön. Nee,
so gerade wenn du sagst, so mit Ei und Avocado und Fischproteine, also ich glaube, da machst du alles richtig.
Ja.
Also ich bin jetzt hier der Dr. Nebe, der Ernährungsberater. Nein, aber wobei du weißt ja auch da gibt es ja 1000 verschiedene.
Dafür habe ich meinen Kaffee, wobei da habe ich mir jetzt wegen sie Milch abgewöhnt. Also insofern. Und Kaffee, also das ist das Einzige, wenn ich muss morgens meinen Kaffee bekommen. Sonst wäre ich nicht grumpy, aber ich werde so... Kaffee, also absurderweise beruhigt mich, sagen wir es mal so. Und den brauche ich morgens.
Im neuen Audible Original Hörbuch Thriller Pretty Dead Girl, da sprichst du eine Schuldirektorin mit dem Namen Karen Seidel.
Ja.
Die Frage, die natürlich sich sofort mir aufdrängte, mit was für Erinnerungen und Gefühlen blickst du auf deine eigene Schulzeit zurück? Und da gibt's ja vielleicht auch Phasen. Also vielleicht ist die Grundschulzeit schöner als die Oberstufe. Teenager sind ja immer, also wie ist es bei dir so gewesen?
Ah, mein Gedächtnis ist so schlecht. Lass mich mal kurz überlegen. Das
jetzt
ist schon
kommt
so lange
das
her.
Völlig verklärt. Das war alles so.
Also toll fand ich immer, wenn es geklingelt hat, man nach Hause konnte. Ne? Nein, ich war so ein, ich weiß noch, dass bei mir, ich glaube, in der 5. oder 6. Klasse stand. Im Zeugnis hat man ja schon Noten natürlich bekommen und so, aber es stand, man hat auch eine schriftliche Beschreibung bekommen über sich selber und ich weiß, bei mir stand immer drin, ja, bei Themen, die sie interessieren, ist sie ganz weit vorne und was sie nicht, wenn sie was nicht interessiert, dann driftet sie so in ihre eigene Welt ab. Ich bin halt, ja, so ein, ich war wahnsinnig verspielt noch und ich mochte aber Mathe ganz gerne, so eine Sachen und liebe Zahlen bis heute noch, das ist ganz absurd, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Also Zahlen fliegen mir so irgendwie zu, aber sobald mich ein Thema nicht interessiert hat, habe ich nicht den Sinn darin gesehen, das großartig zu lernen. Also klar, dann irgendwann wird man ja auch älter, dann irgendwie ab 8., 9. Klasse war das was anderes, aber so gerade Grundschule und so bis zur 6. Klasse stand bei mir wirklich in meinem Zeugnis noch sehr verspielt, noch, ja, wie gesagt, lebt in ihrer eigenen Welt. Was ich jetzt aber gar nicht so habe vor kurzem gelesen, dass das eigentlich für die Gehirnentwicklung perfekt ist, wenn man sich so selber so Gedanken macht und auch mal der fantasiefreien Raum lässt und so. Und das heutige Schulsystem ist ja nachweislich auch wirklich nicht unbedingt mehr das Beste. Also insofern habe ich, glaube ich, zum Eigenschutz das alles so angeeignet.
Aber so, dass es in der Lehrerschaft dann Leute gab, die dich auf den Kieker hatten, weißt du, das sind ja auch so Sachen, die man manchmal negativ in Erinnerung behält, dass man Lieblingslehrer hat, dass man aber auch dann die verhasste Frau Dr. Knorre irgendwie, die dann einen auch wirklich auf den Kieker hatte und dann, also wo das so eine Hass, beiden Seiten, Hass ist ein böses Wort, aber es war irgendwie klar von beiden Seiten, man wird
von beiden Seiten, ja, das war, ich weiß noch, da gab es einmal eine Englischlehrerin und einmal eine Deutschlehrerin. Das war auch so 6., 7. Klasse irgendwie und die Deutschlehrerin, die mochte keine Leute, die war selber jetzt nicht so die sportlichste und war eher den Schülern und Schülerinnen, die auch nicht unbedingt jetzt so die Freundschaft mit dem Sport eingegangen sind, eher sehr nah, sagen wir es mal so. Und ich gehörte aber zu den Sportlicheren in der Klasse, hatte damals Leistungssport Kunstturnen gemacht und war auch immer mal wieder für Wettkämpfe unterwegs und so. Und das hat die mir irgendwie übel genommen. Also wenn ich mich gemeldet habe, dann kam dann auch schon mal der Spruch so, Bettina, ach so, nee, lass mal kurz, du weißt ja sowieso nichts. Und dann, wo ich da dachte, also heutzutage, klar,
Moment, würde man
da ganz
mal,
anders rangehen. Und damals war es so, da waren Lehrer ja noch, war das ja alles noch anders, wo ich immer dachte, das kann jetzt nicht sein, oder? Ja,
also, absolut.
So. Und obwohl ich Deutsch später sogar als LK genommen hatte, aber das war auch so 7., 8. Klasse eben. Und das weiß ich noch, dass sowas oder Englisch, das war am Anfang, Englisch und ich, das war am Anfang nicht unbedingt so eine große Liebe. Und wie gesagt, Zahlen flogen mir eher zu. Und wenn mir später jemand gesagt hätte, dass dann irgendwann Englisch so normal auch in meinem Alltag wird und ich viele Freunde habe, mit denen ich mich nur auf Englisch unterhalte, das ein Teil von meinem Beruf auch ist. Und so hätte ich damals den Vogel gezeigt. Also mittlerweile ist Englisch völlig normal für mich und die Anfänge waren aber, ja, aber auch, muss man sagen, es steht und fällt natürlich vieles auch mal mit den Lehrern und mit der Lehrerin und das war irgendwie.
Nun ist Schulstoff und die Lehrerschaft das eine Thema. Das andere Thema sind natürlich auch die Cliquen, die Klassengemeinschaften, die Schulenergien. Warst du da immer so ganz gut dabei? Weil auch da hat man ja traumatische Dinge manchmal, die man dann auch lange mit sich rumträgt, wenn man gemobbt wird.
Ja,
wenn man,
heutzutage ist
wenn
das
man
ja
aus,
noch,
da komme ich auch natürlich, weil das ist ja auch ein Thema von Pretty Dead Girl, Mobbing unter Schülern. Aber ist das, bist du da wirklich gut durchgekommen? Weil ich frage, weil ich bin nicht so gut durchgekommen. Ich war zu unsicher, ich war halt schnell immer so den wählt man auch nicht in der Sportmannschaft.
Also, sagen wir es mal so, ich hatte Gott sei Dank durch meinen Sportverein und durch meine Clique vom Dorf, das hätte ich jetzt beinahe gesagt, die toll war, die wirklich auch vom Alter her bunt gemischt war. Da war ich eine der Jüngeren, aber es war eine ganz, ganz tolle Clique. In der Schule war auch alles gut, habe ich dann die Schule gewechselt und bin in die Stadt aufs Gymnasium gegangen. Und da wehte schon so ein bisschen so ein anderer Wind. Und ich muss sagen, ich bin so, so dankbar, dass ich meine Jugend in Zeiten nicht von Social Media und Co. irgendwie erlebt habe, weil ich glaube, das hätte ich nicht so gut überstanden. Also einfach aus dem Grunde, dass das, ja, aufgrund von meinem Sport oder sonst was, ich weiß es nicht, da schon echt auch von Schülern oder beziehungsweise Schülerinnen meist, von Mädels, echt Gegenwind bekommen habe. Und ich aber jemand bin, ich habe auch zwei ältere Schwestern, ich bin total jedem weiblichen Wesen gegenüber erstmal komplett oder überhaupt jedem Menschen positiv gegenüber eingestellt und sag, solange ich dich nicht kenne, kann ich ja auch nichts sagen. Also beziehungsweise ich möchte dich kennenlernen, so wie man ist und bin auch da vielleicht früher manchmal als naiv abgestempelt worden, sagen wir es mal so, weil ich eher gutgläubig, eher sehr behütet aufgewachsen bin. Und also ich dankbar bin, dass ich wirklich einen ganz, ganz großartigen Freundeskreis, großartige Clique hatte, da einen tollen Zusammenhalt und in der Schule, wie gesagt, heutzutage wäre ich, glaube ich, durch diese Schnelllebigkeit der WhatsApp-Nachrichten und alles, was die Schüler und die Schülerinnen, weil ich auch bei den Kindern mitkriege, was sich da teilweise Kinder anhören müssen oder denen an den Kopf geworfen wird, so in einer Nebensächlichkeit, vermeintlichen Nebensächlichkeit von denjenigen, die es tippen, sage ich mal, eingeben, diese Bemerkung und die aber so viel mit dem Gegenüber macht, das ist so schlimm, also dafür bin ich auch immer, da könnten wir jetzt nochmal einen ganz eigenen Podcast aufmachen. Ich bin ja so Befürworter, dass es Handy generell an Schulen verboten werden müssen. Und das schon alleine das Mitführen, entweder müssen die dann in die Schulspinte. Ich kann ja verstehen, wenn die Kinder die mitnehmen, weil die Eltern die erreichen wollen oder weil irgendwelche Termine noch sind oder sonst irgendwas. Aber in der Schule haben Handys und sowas nicht zu suchen. Und ich war auch sehr überrascht, als unser eines Kind in die 7. Klasse gekommen ist. Und dann hieß es, ja, ich brauche jetzt ein Handy, weil alle haben eins. Und ich so, nee, eigentlich ist ja kein Anlass. Und da meinte der Lehrer auch so, ja, aber es gibt eine WhatsApp-Gruppe und die Schüler sollen sich ja untereinander austauschen, wo ich gesagt habe, oh,
ganz.
Daraufhin musste man natürlich ein Handy oder gab es das Handy und diese WhatsApp-Gruppe stellte sich als andere als gut, sage ich mal, dar. Und das war eine Vollkatastrophe, wo ich dann auch erstmal mein Kind wieder vorschützen musste. Und
also,
das sind so Sachen, ich verstehe das nicht. Ich verstehe, dass man natürlich mit der Modernität mitgehen muss und alles und hin und her. Aber diese Flapsigkeit in den WhatsAppen, die, wie gesagt, vermeintlich nebenbei oder einfach so kurz mal wird irgendwas zum Ausdruck gebracht, was die anderen ein Leben lang wirklich begleiten kann vom Gefühl, was du ja gerade schon angesprochen hattest, ne? Was einen
absolut,
wirklich dann
ja.
verfolgt und was so viel mit dem Gegenüber macht. Und da bin ich echt Befürworter, dass das an den Schulen gar nichts zu suchen hat. Und
ist insofern spannend, als dass es ja jetzt auch wieder Vorstöße gibt, auch von Seiten der Politik, dass man tatsächlich das auch durchsetzen möchte. Zumindest, dass man während des Unterrichts, also die gesamte Zeit der Schulstunden, das Handy abgeben muss. Mhm. Ich habe ja gerade auch mit deinem Kollegen Wotan Wilke-Möhring, der ebenfalls eine Rolle in Pretty Dead Girl spricht, gesprochen und der meinte, dass bei der Schule seiner Kids ist es tatsächlich so, dass man sie abgeben muss. Mhm. Ist das auch
also,
so? Oder?
Sie dürfen es nicht benutzen, kontrolliert in dem
eben,
Sinne
das
irgendwie. Und ich meine, ich verstehe dann auch die Lehrer, die sagen, wenn jetzt jedes Kind ein Handy abgeben muss und was ist das wieder für ein Aufwand ist mit dem Ganzen. Also das
klar,
ist halt das Problem, das ist halt so ein bisschen die Krux an der ganzen Sache. Ne? Ich kann auch die Lehrer verstehen, die sagen, was sollen wir noch alles machen? Also es wird immer auf die geschimpft, aber letzten Endes können sie ihren eigentlichen Beruf schon gar nicht mehr nachgehen, weil sie sich um so viele Dinge mittlerweile nebenbei kümmern müssen. Und ich habe jetzt einfach meinen Kindern beigebracht, dass sie sich bitte raushalten aus dieser, also dass sie sich da nicht einfangen lassen, was diese Chats anbelangt. Also bei so einer Bemerkung oder so ein unsäglichen Smiley da oder nee, Emoji heißen die.
Emoji, ja. Genau. Ist aber,
ach, merkt man das,
Smiley
Alter.
Ist ja auch ein Emoji, das ist ja,
ja
aus der Familie.
Der Ausdruck ist, also würde ich jetzt wieder, oh Mama. Nein, also Emojis schicken und wie gesagt, also ich meine, das ist, deswegen spreche ich mittlerweile auch gerne Sprachnachrichten manchmal drauf, wenn ich immer nicht erreichen kann. Wenn man sagt immer, mach das nicht, du wirst verlangen, wo ich sage, ja, aber da kriegen die Leute die Stimmung mit.
Ganz genau. Und
weil die Nachrichten können, genau,
werden ausgeschlossen.
Jeder kann es, also ich meine, wir sind ja hier auch beim Hörspiel. Man kann jeden Satz in alle möglichen Richtungen lesen. Und das ist eben eine Sprache, also der Tonfall, der Wortlaut in dem, also die Sprache an sich, das Hörbare, macht den Unterschied. Und deswegen versuche ich, mittlerweile mich kurz zu halten, was mir manchmal nicht so gelingt. Aber man kann ja schneller abstellen. Da gibt es ja diese tolle
eben,
Taste.
Eben, anderthalb, zwei.
Drei Minuten.
Kenne ich aber auch von mir. Gut, aber Bettina Zimmermann sagt, sie ist Unfreund von der Idee, dass man in der Schule Handys einfach einsammelt. Also klar, ob das logistisch umsetzbar ist, ich finde es auch eine gute Idee, weil ich glaube, das ist die beste Lösung, dass alle ihr Handy abgeben.
Oder so Störsinne einfach.
Ja,
aber man kann doch
genau,
überall, ich meine,
ja,
wir sind...
Gute
ich mein,
Idee.
Berlin und Umland kriegt es ja auch hin, dass man hier irgendwie im Jahr 2024 immer noch alle gefühlte 5 Kilometer durch ein Funkloch fährt. Also da werden sie ja wohl die Schulen hinkriegen, dass da irgendwelche Störungen eingebaut werden oder ich weiß es nicht. Das ist, wieso sollen die da besseren Empfang haben als wir in der Hauptstadt?
Also wir machen da jetzt mal eine Petition, Störsender in deutschen Schulen, damit die Gören ihr Handy nicht benutzen dürfen. In Pretty Dead Girl, da geht's ja auch um das Thema Mobbing. Ja. Deswegen habe ich die natürlich auch darauf angesprochen, auch ums Thema Cybermobbing. Da kann ich dann verraten, ohne jetzt viel zu spoilern, da geht's krass zu Cybermobbing. Eine Schülerin wird ohne ihre Einwilligung gefilmt beim Oralsex. Das läuft dann viral, wird unter den Schülern ausgetauscht. Also eine ganz üble Nummer, die auch unter Strafverdacht, nicht Strafverdacht, das ist ein Straftatbetrag.
Verbreitung von, also
Bestand.
In dem Falle sind
so.
Ja wirklich auch kinderpornografisch.
Genau, ganz Inhalte. Heftig. Aber wo hört bei dir normale Kinderstreiche auf, die auch schon grausam sein könnten? Weil unsere Schulzeit, glaube ich, da waren die Kinder auch
die
mit harten. Die
haben Klingelstreiche gemacht.
Ja, aber weißt du, auch oder manchmal konnten grausam, Kinder können immer grausam sein. Aber, aber wo hört Kinderstreich auf und wo fängt dann für dich Mobbing an? Weißt du, da sind ja die Grenzen manchmal auch so ein bisschen verschoben, wo ich denke, ich bin der Erste, der sagt, das geht nicht, man muss die Kinder schützen, aber es ist mir manchmal auch ein bisschen zu krass, wo sie sagen, das ist Mobbing, wo ich sage, nee, vor 30 Jahren ist man ja auch nicht da mit Mobbing.
Das ist ja, geht ja damit schon los, wenn sich zwei Jungs oder Kinder auf dem Schulhof raufen oder so, steht gleich ein Elterngespräch an. Früher, wir haben uns auch gekloppt. Also nicht nur die Jungs, auch die Mädels und alles. Ich glaube, es ist ein ganz anderes Problem und das ist etwas, früher, wenn wir Nachrichten gesehen haben, also die Tagesschau oder so, die man dann auch irgendwann, ja, mehr freiwillig, unfreiwillig, wie auch immer, mit den Eltern dann geguckt hat, weil danach um 20.15 Uhr überhaupt erst irgendein Programm losging. Man hat dort keine verstörenden Bilder gesehen, man hat dort keine Gewaltbilder gesehen. Es wurde zwar berichtet darüber, aber man hat keine Leichen, sage ich jetzt, oder tote Körper gesehen. Mittlerweile schaltet man das Handy ein und liest Nachrichten und kriegt, das Gesicht ist vielleicht noch verpixelt, aber man sieht
schlimmste
Leichen,
Dinge,
man sieht die schlimmsten Bilder überhaupt. Und ich als Erwachsener schaffe es nicht, also beziehungsweise mein Mann momentan macht zum Beispiel wirklich so Nachrichten-Detox, weil der sagt, es geht nicht mehr. Es ist ein solcher Overload von so schlimmen Nachrichten, Bildern, die man nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Und als Kind waren wir davor insofern geschützt, weil die Tage, also sowas wurde nicht gezeigt und wir wurden auch nicht so früh daran gelassen oder beziehungsweise wir haben das nicht so früh mitbekommen. Man hat, wenn dann vielleicht Unterhaltungen mitbekommen, aber da ist es ja auch, solange Kinder keine wirklichen Bilder im Kopf haben, die sie mal real gesehen haben, sei es auf einem Foto oder in einer Berichterstattung oder so, machen sie sich in ihrem Kopf, haben sie Fantasiewelten und stellen sich dann etwas Böses in ihrer Art vor. Sobald Kinder und Jugendliche etwas gesehen haben, was in der Realität vorkommt, jetzt wenn die jetzt wirklich ein Foto von einem toten Menschen sehen oder so, ist das in deren Kopf verankert. Ist das, und sobald, wenn von Leblosen oder von Toten gesprochen wird, haben sie diese Bilder, die sie sehen vor Augen. Und deswegen ist dort, die stumpfen ab. Die Fantasie ist ja schon so, also es ist keine Fantasie mehr, es ist mittlerweile eine Vorstellung der Realität, die so massiv brutal ist teilweise, was Kinder, ich meine, ich reg mich auch immer auf, wenn Eltern sagen, der Film ist zwar erst ab 12, aber ich kann ja auch mit meinem 7-Jährigen gucken oder so. Wo ich sage, nein, FSK ist sowieso dieses 10, 12 und 18, völlig falsch eingeteilt.
Manchmal sind da Filme ab 16, wo ich sage, das ist ja so, das ist ja schon ab 21, so, das ist ja Splatter.
Ja,
ne?
Also und wirklich, es müsste Wahnsinn. Ganz anders einsortiert werden. Es müsste alle 2 Jahre, also 6, 8, 10, 12 und so einsortiert werden. Und natürlich werden dann irgendwie werden da auch Deals gemacht, dass sie sagen, zum Beispiel ein Harry Potter ist ab 6 Jahre. Also ganz ehrlich, der hätte irgendwie ab 10 sein müssen oder so, der erste. Und das sind so Sachen, die Kinder mitbekommen, die wir früher nicht mitbekommen, so massiv. Und deswegen ist, glaube ich, mittlerweile auch diese Verrohung, diese Brutalität, die unter den Kindern herrscht, ist so massiv, weil die das gar nicht, die sind vom Alter, vom Kopf her, von der Reife her gar nicht so reif, noch die Realität von der Fantasiewelt zu unterscheiden mehr. Und ich glaube, das ist etwas, wir waren früher auch brutal, keine Frage, aber das waren andere, in Anführungsstrichen, Brutalitäten oder Worte. Also ich glaube, so gemein oder so böswillig und auch so körperlich böswillig, was mittlerweile Jugendliche untereinander anstellen, das ist schockierend mittlerweile. Und ich glaube, dazu tragen gerade die sozialen Medien, die Nachrichten, alle von den Bildern und so massivst dazu bei. Und das ist für die mentale Gesundheit bei uns Erwachsenen schon nicht gesund. Und bei Kindern, die heranwachsen, wo sich da überhaupt erst alles formt, ist das alarmierend.
Ich weiß genau, was du meinst. Und das ist wirklich eine Sache, die auch eine gesellschaftspolitische Herausforderung ist. Aber ich glaube, die Büchse der Pandora ist geöffnet. Das ist Wahnsinn mit den Smartphones. Das ist aber.
Ich sage immer Internet und Social Media und die ganzen, das ist die Atombombe des 21. Jahrhunderts. Also, das ist etwas, da wurde ein Monster geschaffen. Also, was heißt Monster? Es hat ja auch ganz viele Vorteile, gar keine Frauen. Aber es ist genauso wie KI. KI ist jetzt da und entwickelt sich rasend schnell. Also, und das ist etwas, wo ich sage, wie beim Internet. Wir haben gar keine Gesetze oder gar keine Richtlinien oder gar keine, ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe jetzt aus Frankreich gehört, dass sie ein Gesetz rausbringen wollen. Kinder haben unter 12 Jahren gar nichts im Internet zu suchen. Finde ich großartig. Ich meine, mittlerweile kriege ich das ja sogar bei den Kindern mit. Die kommen nach Hause und sagen, wir sollen im Internet da und danach googeln. Das teilweise schon in der 2. Klasse, wenn es heißt, wir sollen ein Referat halten. Ich so, über 20 Minuten, wie soll denn das funktionieren? Also, da müssen wir aber ganz schön Bücher wälzen. So. Nee, Internet geht auch. Ich so, nee, aber ihr sollt ja noch gar nicht ins Internet. Also, das sind so Sachen, die finde ich echt schwierig. Wie gesagt, man kann den Fortschritt nicht aufhalten. Man muss auch finden, wie man damit umgeht. Aber es gibt viel zu wenig, die Entwicklung ist zu schnell für das, was die Kinder und Jugendlichen ertragen können.
Wo fängt bei dir denn Mobbing an? Das war ja meine Ursprungsfrage, dass natürlich Streiche oder auch nicht nur Streiche, es ging auch schon mal mit harten Bandagen früher zu. Also ich glaube, diese neue Dimension mit dem Cybermobbing, mit dem Smartphones, das sind nochmal ganz neue Kanäle, die auch sehr verletzen können. Aber wo ist denn bei dir dann die Grenze? Also wo sagst du, das ist jetzt wirklich Mobbing? Das ist so schwer, finde ich. Ne?
Ja, das ist wahnsinnig schwer. Aber ich glaube, wir haben früher auch gesagt, ich finde dich blöd, ich finde dich doof oder du
muss
kannst
man
das
auch
nicht,
mit leben,
oder ich
ne?
bin besser oder so. Diese Vergleiche, die gab es immer schon. Aber mittlerweile ist es gar nicht ein Vergleich, gerade was also das Handy ist schnell gezückt, es wird schnell irgendwas mitgeschnitten oder beziehungsweise also jetzt aufgenommen, völlig aus dem Zusammenhang gerissen und dann gezeigt, wie jetzt bei Pretty Dead Girl, ist es ja eben auch, da wird aus dem Zusammenhang jetzt jemand beim Oralverkehr gefilmt und das wird einfach ins Internet gestellt. Und die Einzige, die darauf mehr oder weniger zu erkennen es ist das junge Mädchen. Und natürlich ist es im ersten Moment, dass man denkt, wow, krass, die wusste das oder die hat da, guck mal, die dreht ja ein Porno oder
ich sag nur OnlyFans, ne, dieser
so,
ganze
so ungefähr.
Wahnsinn.
Und ohne, dass sie eben das wollte, weil das ist natürlich, ich sag jetzt mal, egal ob in welcher Form auch immer, aber eine Intimität auszutauschen zwischen zwei Personen, geht nur diese zwei Personen was an. In
definitiv.
Ein vernehmlichen Verständnis, ja, natürlich vorausgesetzt. Aber, und nicht anderen. Und heutzutage ist es eben so, so schnell jemanden bloßzustellen, jemanden in einen falschen Zusammenhang zu bringen, in einen falschen Kontext zu setzen. Und das ist etwas, das geht nicht. Das ist auch das Recht am persönlichen Bild, sage ich jetzt mal. Man kann irgendwie 10 Bilder machen, 9 davon sind total unvorteilhaft, wo die Klamotte durchsichtig ist, plötzlich durchs Blitzlicht oder sonst was. Dann sollte man die einfach löschen und das eine, was geht, dann zeigen. Und es ist beim Mobbing, wie gesagt, es geht so schnell. Und ich habe das selber bei den Kindern auch mitbekommen, dass sie dieses gegenseitige Aufbauschen dann auch. Dieses, dass dann plötzlich einer fängt an, dann springt ein zweiter drauf und dann immer mehr und plötzlich ist so eine halbe Klasse irgendwie gegen einen Satz oder ein Wort oder gegen eine Sache, die man gemacht hat oder so, keine Ahnung, die gar nicht schlimm ist, überhaupt nicht, aber die einer einfach nur böswillig kommentiert hat.
Ja, oder
und schon ist das Kind oder der Jugendliche der Buhmann und das macht so viel und dann ist bei uns ja auch noch das Ding. Früher in unserer Jugend, man hat es gesagt.
Ja.
Es ist weder aufgezeichnet, es ist weder, also ich sage immer, wir alle um die 50 und älter können froh sein, dass wir unsere ganzen Jugendsünden oder unsere ganzen Erfahrungen gesammelt haben, ohne die Möglichkeit, etwas aufzuzeichnen, etwas zu filmen, was wir nicht wollen. Und es ist eben einmal im Internet, immer im Internet. Ne?
Wie ist es denn bei deinen eigenen Kids? Ich habe das rausgehört, also man muss natürlich auch als Mama und Papa irgendwie ein Auge drauf haben, dass die nicht auch selbst aktiv mal in so einem Mobbing, so ein Mobbing-Mut, sage ich jetzt mal. Das ist ja so eine Energie, eine ganz ungesunde Energie, gerade wenn es eine Gruppe ist. Mhm. Eine Gruppe hat sich ein Opfer ausgesucht und mobbt das jetzt. Hast du das selbst schon erfahren bei deinen Kids, dass die mal aktiv dabei waren, dass sie vielleicht auch selber mal der Buhmann waren, dass die mal ins Fadenkreuz geraten sind? Weil das ist ja gerade ganz krass, auch als Eltern.
Genau,
ne?
Ich hab das mitbekommen, dass sie selber mal ins Fadenkreuz, also dass sie nicht mitgemacht haben, weil sie ganz genau wissen, dass das bei uns in keinster Weise toleriert wird. Irgendwo auf den Zug mit aufzuspringen, sage ich mal, und einfach mitzumachen, aber eben, ja, wie sie selber sozusagen da plötzlich derjenige waren. Und das ist so massiv, dass dann wirklich am Ende, wo ich auch gesagt habe, okay, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und,
ja.
Und da muss man auch einschreiten. Und ja, da hat man lange dran zu knausern. Und das ist natürlich verfestigt. Und das ist etwas, deswegen bin ich da totaler Befürworter oder bin auch hellhörig. Aber wie gesagt, man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Kinder müssen sich reiben, so wie in der Pubertät das mit den Eltern ist. Müssen sie, oder ist das auch eine völlig normale Entwicklung, dass sie anfangen, sich irgendwann zu vergleichen. Dass sie aber auf eine kindliche Art und Weise, dass sie sich auch mal raufen, dass sie auch mal nicht, also bei Kindern ist es ja auch das Interessante, wenn man Kinder Kinder sein lässt und die noch nicht, sag ich mal, verdorben hört sich jetzt so gemein an oder so, aber noch nicht so viel Kontakt mit den sozialen Medien oder mit dem Internet oder mit irgendwie diesen ganzen Unterhaltungsformen, sag ich mal, da in Kontakt waren. Wenn man die einfach Kinder Kinder sein lässt, dann raufen sie sich auch mal, dann weint vielleicht auch mal einer oder so, aber man kann ganz oft auch sehen, 10 Minuten später spielen sie wieder zusammen.
Ja.
Und das ist immer nur, wenn dann Erwachsene da reinschauen, also deswegen, nicht alles ist immer gleich Mobbing, nicht alles ist gleich immer eine massivste Körperverletzung, die irgendwie mit Eltern und Beirat und mit irgendwie Direktor, Direktorin oder wem auch immer irgendwie gleich, also wirklich die hohen Wellen schlagen muss, sondern man muss einfach mal gucken und auch mal dahinter gucken, weil ich das auch immer wieder feststelle, dass mittlerweile auch die Kinder so smart sind oder waren, weiß nicht, ob wir früher jetzt auch so waren, aber das ist, die sind mittlerweile so gewieft, dass sie wissen, okay, wenn der eine weint, der andere weint nicht irgendwie, dann, ach so, der weint, kriegt erstmal mehr Recht irgendwie oder dem wird eher zugehört oder sich zugewandt.
Mhm.
Also das ist schon, weiß nicht, vielleicht hatten wir das früher auch, aber es ist so, die sind so ausgebuffter irgendwie noch.
Mit
früher
allem,
fand ich dann, früher war es mehr so pur irgendwie so. Und heute merkt man irgendwie, weiß ich nicht, ob es an der Gesellschaft liegt, jeder denkt nur noch an sich und will für sich das Beste rausholen oder so. Also das würde ich mir sowieso wünschen, dass wieder ein Miteinander und nicht ein Gegen. Einander.
Ist auch ein Thema, wo könnte man auch einen eigenen Podcast,
aber das A und O ist immer Kommunikation.
Ja.
Kommunikation.
Wichtig.
Das ist so essentiell für so viele Dinge, damit kann man wirklich den anderen verstehen. Das ist ja auch das, was ich unserer Gesellschaft da auch jetzt oder zu unserer Gesellschaft immer sage. Wir verlangen von unseren Kindern oder wir, wenn ein Kind aus der Schule kommt, anders angefangen. Ein Kind kommt aus der Schule und wir kriegen mit, das hat sich gerauft oder das hatte irgendwie eine Auseinandersetzung und dann haben die sich wirklich da gerauft und so und kommt nach Hause und wir kriegen das von der Lehrerin oder von irgendjemandem erzählt. Dann setzen wir uns doch mit dem Kind hin und sagen, okay, lass uns darüber darüber mal reden. Lass uns das Ganze mal reflektieren. Wie kam das zustande? Was ist passiert? Erzähl mir mal deine Version. Vielleicht redet man mit dem anderen Kind noch oder wie oder was. Oder die Lehrerin hat was dazu gesagt. Und man versucht auch dem Kind beizubringen, pass auf, körperlich da aneinander zu gehen. Es ist keine Lösung. Sich auch gegenseitig zu beleidigen oder so ist keine Lösung. Oder Vorwürfe zu machen oder so. Sondern ihr müsst versuchen, was war das in dem Moment das Problem des einen und des anderen? Und wie hat der eine und der andere sich gefühlt und so? Und versucht das damit zu kommunizieren, miteinander reden, euch gegenseitig zuhören. Dann könnt ihr auch einander verstehen, vielleicht dem einen auch die Angst nehmen oder so. Und das ist eigentlich genau das, was wir in der Gesellschaft heute, genau auch, was immer mehr verloren geht. Ich würde mir so wünschen, dass die Qualität der Kommunikation wieder besser wird, dass man sich nicht einfach nur Vorwürfe ständig an
Gegenseitig Beleidigung
unreflektierte Meinungen von sich gibt, die aus irgendeiner Schlagzeile von irgendeiner Zeitschrift abgelesen wurde und jeder bildet sich darauf plötzlich eine Meinung und hat überhaupt gar kein Hintergrundwissen. Also wo ich sage, das kann doch nicht sein. Ich meine, man kann nicht über alles Bescheid wissen, gar keine Frage, weiß ich auch überhaupt nicht. So, dann kann man das aber auch ehrlich zugeben. Aber das trauen sich die meisten ja schon gar nicht mehr, weil es dann heißt, wie, darüber weißt du nichts oder so. Und wir verlangen das von unseren Kindern oder versuchen es ja unseren Kindern beizubringen. Und das müssen wir viel mehr denen auch vorleben. Machen es aber selber eigentlich kaum. Oder man bekommt ja gar nicht mehr die Gelegenheit, weil man bombardiert wird mit Dingen und die Leute auch in einem Gespräch. Ich meine, hat das ja auch oft, dass man sich mit Leuten unterhält über ein Thema, dann kommt es vielleicht zu einer Diskussion und ich bin zum Beispiel jemand, ich lasse mich dann auch mal gerne umstimmen, wenn ich merke, okay, krass, den Ansatz habe ich gar nicht gesehen. Weil das ist ja, ich sehe eine Diskussion oder eine, wenn man jetzt von einer Diskussion also reden kann, das ist ja auch etwas, man erfährt etwas vom Gegenüber und vielleicht auch eine andere Sichtweise, die man vorher gar nicht in Betracht gezogen hat. Und wenn mich das überzeugt, dann sage ich auch, Mensch, du hast recht, so habe ich das gar nicht gesehen. Aber das trauen sich ja die wenigsten Menschen heutzutage noch. Die meisten harren auf ihrer Version, gucken gar nicht. Selbst wenn man sagt, du pass auf, das kann ich dir belegen, das stimmt so nicht. Es ist mal wieder irgendeine schlagwortartige Überschrift, die irgendwo stand, die hier kopiert wurde oder wiedergegeben wurde. Und trotzdem lassen die Leute sich da nicht mal zum Umdenken, sage ich mal, anregen. Und ich finde das echt, das ist brandgefährlich, was wir ja auch gerade merken in der Gesellschaft. Und dieses, dass man sich wieder zuhört, dass man toleriert, dass man auch mal die andere Meinung toleriert, dass man aber gemeinsam vielleicht mal an einer Lösung dann drüber nachdenkt oder überlegt. Also Kommunikation ist das A und O, einander zu verstehen und vor allen Dingen gerade in der heutigen Zeit, was man da draußen leider sieht, sich gegenseitig die Ängste zu nehmen.
Und ich finde auch, das ist Wasser auf meine Mühlen, dass natürlich viele Menschen sich aufgrund dieser Unfähigkeit auch andere Meinungen auszahlen, immer mehr in so Echokammern flüchten, dass sie nur noch das hören, was sie hören wollen. Die haben ihre Bubbles, wo sie sich alle gegenseitig bestätigen.
Unreflektiert, ne? Einfach alles nachbubbeln.
Einmal das und dass sie eben auch nur noch Leute, dass sie dann von Menschen sich lösen, die nicht ihre Meinung sind, weil sie sich dann zu oft gestritten haben. Und ich finde das Thema Debattenkultur, das sollte doch mal ein Schulfach werden, ne? Dass eben auch schon Kinder lernen, wie kann man das.
Sind sowieso.
Es ist alles nicht mehr modern.
Das ist so absurd. Das ist irgendwie, also ich meine, alleine eine Schulstunde von 45 Minuten, wo man auch sagt, was soll das? Also da, ich würde mir gerne so mehrere Schulformen, ich meine, klar, viele schreien mal auf die Waldorfschule und sagen, die tanzen ihren Namen. Nein, die haben ganz viele tolle Ansätze. Wirklich, also alleine, dass zum Beispiel ein Thema, was in Biologie behandelt wird, meinetwegen in der Grundschule ein bestimmtes Tier oder so, dass man gleichzeitig das verknüpft, ohne es jetzt groß mit Geografie zu benennen oder sonst was, aber dass man sagt, wo lebt das Tier? In dem und dem Land. Und das Land beleuchtet, dann vielleicht auch die Menschen, die Kultur gleichzeitig mitbeleuchtet, dass man viel umfassender das Ganze nimmt, das bleibt auch viel mehr hängen, als wenn man gerade in dem einen Fach das Thema hat, im nächsten, zack, 45 Minuten später das nächste Fach. Also ich meine, gut, manche Schulen machen es ja jetzt mit diesem Blockunterricht mit 90 Minuten und nicht mehr als 3 Fächer am Tag, finde ich großartig, da kann man wenigstens schon mehr dran arbeiten, aber die Themen, das ist alles so hinfällig mittlerweile, man muss so viel da überarbeiten an den Themen und gerade dieses wirklich so einfach, also viele würden jetzt Ethik sagen, aber das meine ich gar nicht, sondern dass man wirklich eher auf die Gesellschaft mal eingeht, in dem Miteinander. Wie wollen wir eigentlich eher so ein humanistisches Fach?
Ja, richtig,
wie wollen wir miteinander leben? Und das ist wirklich so ein, ja, dass die Demokratie auch nochmal, dass das nochmal da gezeigt wird, dass es gar nicht, was wir ja heutzutage auch leider merken, gar nicht so selbstverständlich ist, dass wir in einer Demokratie leben und dass das auch schnell wieder mit Füßen getreten werden kann. Und das, also ich meine, momentan ist ja gut, aber da können wir nochmal einen anderen Podcast drüber machen. Ja,
aber es ist ein super spannendes Thema und ich finde also auch das Thema Schulreform, das sind so viele, also was wir hier für spannende Themen aufmachen, liebe Tina. Ist ja Wahnsinn.
Ich habe auch schon gesagt, ich könnte mal sehen, und das alles so wegen gerne eines Hörspiels. Würde ich da wirklich mit in so einem, nicht Ausschuss, aber da gerne wirklich mal als Mama von 4 Kindern haben wir, also 4 Kinder und da haben wir wirklich jegliche Schulform schon durchgemacht, mitbekommen und da gibt es so viele Dinge und so viele Sachen, Ideen, die ich da hätte zum Anreißen. Updates geben, also das irgendjemand mal mitteilen zu können, was man da, weiß nicht, ob die Politik müsste mal so eine Fragerunde oder beziehungsweise
aber
irgendwie
du,
so eine Runde eröffnen. Aber da,
sie ja, drehen sich gerade so viel um sich selbst insofern.
Ja, in der Politik sind gerade momentan die eigenen Eitelkeiten wichtiger als alles andere.
Als alles andere. Sage,
sollen sie mal wieder besinnen, dass das Volk sie gewählt hat? Also das so. Hört sich jetzt gemein.
Nein,
also,
das ist
hört,
aber so.
Nein, das
sind
hört sich aber
unsere
komisch an dieser Seite. Aber trotzdem sind sie Volksvertreter. Und nicht alles Anti-Volk oder wie kriege ich das Volk wieder klein oder so, das kann doch nicht sein. Also das ist etwas, das finde ich unglaublich und ich plädiere auch oder beziehungsweise bin auch ein Befürworter, dass die Leute, die ein gewisses Ministerium, einen Ministerposten übernehmen, doch zumindest etwas in die Richtung studiert oder gelernt oder sonst wie haben und nicht einfach Quereinsteiger
absolut
sind, die
richtig.
Sich für Millionen von Euro die Berater zur Seite holen. Ich sage, Berater finde ich immer richtig. Immer zweite, dritte, vierte Meinung mit reinholen finde ich total richtig. Aber da jemanden sitzen zu haben, der gar nichts mit diesem Thema hat und nur weil eine Frauenquote erfüllt werden muss oder nur weil jemand irgendwie einen bestimmten Posten haben muss oder einen Ministerposten, weil die anderen vielleicht ein bisschen unwichtiger sind, muss jetzt die Partei den Posten übernehmen oder sonst was. Entschuldigung, es ist eine Vertretung des Volkes und ihr müsst doch nach unserem allgemeinen Wohlbefinden, sage ich mal, handeln und nicht irgendwie euch gegenseitig Dinge zuschachern, die für euch vielleicht interessant sind, aber uns allen überhaupt nichts bringen und eher ein totales Chaos, was man ja leider jetzt sieht.
Absolut, Bettina. Ich bin ganz bei dir und kann das nur doppelt und dreifach unterstreichen. Harter Cut, weil ich glaube, da könnten wir uns jetzt noch allein zwei Stunden die Köpfe heiß reden über diese Themen.
Ich möchte gerne für Schulreform und sowas haben. Du, da könnte man echt einen eigenen Podcast nochmal machen, welche
so.
Fächer
du,
man dazu nehmen.
Genau, gute Idee. Wann war für dich das erste Mal so ein Wow-Moment, wo du gemerkt hast oder auch dir selbst gesagt hast, das läuft jetzt und ich habe tatsächlich den Durchbruch geschafft, weil ich glaube, es ist bei einigen schwierig, man traut dem Erfolg erstmal nicht so richtig, oder? Oder war das für dich gleich?
Noch nie drüber nachgedacht.
Hast du noch nie? Nee, weil es ist ja so, wenn man, du hast ja auch eine Modelkarriere gehabt und du bist…
Die Model, das ist so interessant, Modelkarriere, wo es das sagt, ist… Die Modelkarriere, da habe ich keine Karriere. Ich wollte nie Model werden. Das ist so, und dann steht da immer Model. Nein,
guck
das
mal,
war so wie andere.
Ja.
Ja, guck mal, das war, aber ich habe gemodelt, weil ich einfach finanziell Geld brauchte für meine Schauspielausbildung und für meine Wohnung, weil ich nicht irgendwie, meine Eltern, die konnten mir nicht eine Wohnung irgendwo bezahlen und mir ständig Geld zu schustern für meine Ausbildung und sowas alles. Und das funktionierte nicht anders. Und ich hatte dann einfach durch Zufall wirklich die Möglichkeit bekommen zu modeln, habe aber parallel beim Modeln am Anfang auch noch, ich meine, irgendwann wurde es dann so gut, dass ich gesagt habe, wow, da habe ich wirklich dann gesagt, wow, okay, du kannst wirklich davon deinen Unterricht finanzieren und deine Wohnung. Aber ich habe parallel noch Zeitungen ausgetragen und ich habe im Computergeschäft gearbeitet, wo ich mich bis heute frage, was ich da gemacht habe. Also weil wenn ich jetzt an Computer, ich meine, aber das ist so wie früher konnte ich auch noch, konnte man ja selber noch Öl wechseln am Auto. Heutzutage macht man eine Motorhaube auf und sagt, ja, eine Fläche, super, warte mal, ich kann nur gerade das Wischwasser nachfüllen. Und das war schon. Und nein, aber ich habe mehrere Dinge damals gemacht, habe auch auf Messen gearbeitet und habe für Firmen irgendwie so Werbegeschichten verteilt und so ein Krams. Und dann wird immer das Modeln hervorgenommen.
Du wirst also, wahrscheinlich, weil das hört sich immer so sexy an.
Das hört sich wahnsinnig toll an. Das ist einer, aber das war so ein wahnsinnig unsexiger Beruf.
Die Frage, also das finde ich spannend, dass du sagst, das hast du gar nicht gehabt, dieses Gefühl, weil ich glaube, da muss es doch mal einen Punkt gegeben haben, in dem du auch dann mal so in dich gehorcht hast und das toll fandst. Du merkst, ja, wow, ich habe jetzt die ganze Arbeit, die Schauspielschule, es hat sich ausgezahlt. Ich kann von dem jetzt leben, weil es ist ja nicht Gott gegeben. Es gibt ja auch genug Schauspielerinnen und Schauspieler, die es versuchen und nicht einen Erfolg haben. Also das meine ich mit der Frage.
Also ich sag mal, okay, nee, dann da war es so, also ja, gute Frage. Na, ich weiß noch, dass meine Eltern, ich glaube, da war ich schon Ende 20, Anfang 30 oder noch, ja doch so Anfang 30, dass sie mich immer noch gefragt haben, und alles gut bei dir? Und kommst du denn über die Runden? Ist denn alles gut? Und da hatte ich schon auch tolle Produktionen gedreht und alles und auch eine eigene, also klar, eigene Wohnung und so eine Sachen. Und trotzdem haben meine Eltern immer noch gefragt, kommst du denn über die Runden? Ist denn alles gut? Und wo ich dann, das war vielleicht so ein Moment, wo ich dann wirklich mit meinen Eltern dann irgendwann mal ein für alle Mal in Anführungsstrichen so versichert habe, ich komme über meine Runden. Und ja, ich bin so erzogen worden, dass meine Eltern zum Beispiel, das werde ich auch nie vergessen, ich habe mit 20 noch zu Hause gewohnt und hatte eben parallel schon meine Sachen da gemacht und auch eben unter anderem gemodelt oder eben im Computergeschäft gearbeitet, um meine Ausbildung zu finanzieren. So, und dann haben meine Eltern gesagt, du pass auf, du sparst ja hier noch mal Miete, du musst auch nicht zu Hause abgeben, du musst auch sonst hier nicht zahlen, auch nicht für Essen oder für irgendwas, es läuft alles weiter so wie bisher, aber du verdienst ja jetzt ein bisschen mehr, als die Schule nur kostet oder der Unterricht nur kostet und so, und du musst jetzt jetzt noch was sparen. Meine Schwester mussten das auch, solange sie zu Hause wohnten, was ganz toll war, weil als sie ausgezogen sind, hatten die dann dementsprechend gutes Geld für Einrichtung der Wohnung oder für irgendeinen Wunsch, den sie sich erfüllen wollten und so. Naja, und bei mir kamen meine Eltern dann aber auf die Idee, ich soll doch bitte eine Rentenversicherung abschließen. Wenn man 20 ist und gerade anfängt, so irgendwie seine Ausbildung zu machen und sämtliche Jobs macht, damit man überhaupt diese Ausbildung finanzieren kann und die Eltern dann noch kommen und sagen, du, jetzt leg noch bitte Geld für die Rentenversicherung, ist das das Letzte, woran man denkt, und das ist sowas von unsexy, was du schon gesagt hast, kann man sich gar nicht vorstellen. Heutzutage, oder nicht nur heutzutage, es war schon einige Jahre vorher, fiel mir dann auf, was meine Eltern Großartiges für mich da gemacht haben, weil klar, jetzt kann man heutzutage, wenn man jetzt ankommt mit einer Rentenversicherung, würde man das anders angehen, aber damals war das wirklich noch lukrativ in dem Sinne, und bis heute zahle ich da ein und ich bin meinen Eltern so, so dankbar. Und das ist eben das, dadurch hatte ich immer, oder ich bin generell so erzogen, dass meine Eltern immer gesagt haben, oder uns alle so erzogen haben, man 10 Euro verdient, dass man schon so 1-2 Euro immer versucht beiseite zu legen. Und das mache ich bis heute, und dass man sich eben nicht drauf verlässt, dass es immer so weitergeht. Deswegen habe ich das auch nie im Beruf. Vielleicht ist das nochmal so, dass ich nie diesen Moment hatte, wow, es funktioniert, weil ich mich nie auf irgendwas ausgeruht habe, nie gedacht habe, ach, jetzt läuft das einfach so weiter. Sondern wenn jetzt irgendwie, klar, gibt es weiter Schauspielerei, auch jetzt gerade als Frau, je älter man wird oder ab 40 gibt es dann weniger zu drehen und hin und her. Aber ich habe immer, das ist ja das, als Künstler oder als Kreativer hat man ja immer die Möglichkeit, sich selber, sage ich mal, Aufgaben zu schaffen oder beziehungsweise etwas oder einen Job zu schaffen oder ich bin, habe nebenbei noch meine, ich liebe Architektur zum Beispiel und habe immer
Innenarchitektur auch, ne?
Ja,
findest du ganz
und
toll.
Immer nebenbei meine Möbel gezeichnet und so, und jetzt durfte ich eben eine eigene kleine Möbelkollektion machen, und das ist aber was Kleines, Feines, und das ist etwas, wo ich mich kreativ nochmal anders auch auslebe, und das in den Phasen eben, wo man weniger dreht, weil man dreht nicht immer, das lernt man auch.
Nee, das ist ja auch so ein Klischee, was
viele
im Kopf haben.
Das ist so ein Klischee, dass man ständig, klar, wenn man jünger ist, dreht man recht viel so, aber je älter man wird, umso weniger gibt es, sage ich mal, da zu drehen, was völlig normal ist und was auch völlig fein ist in dem Sinne, aber da mich eben immer, Gott sei Dank muss ich sagen, wirklich im Nachhinein auch meine Eltern so gut darauf vorbereitet, dass sie gesagt haben, geh nie von aus, das ist immer so weit, du darfst dich nie ausruhen. Wenn du einen Erfolg hast oder irgendwie Leute zu dir, es kommen dann so Leute so, wow, jetzt hast du es echt geschafft oder so. Ich sage, nein, in diesem Moment jetzt bin ich total happy über das, was entstanden ist oder so. Und ich mache auch nicht den Beruf, weil ich sage, juhu, ich mag das, wenn die Leute irgendwie sich da einen irgendwo hochheben oder so. Das überhaupt nicht. Ich habe zum Beispiel in der Ausbildung schon immer Theater total geliebt, den Entstehungsprozess, die Proben. Das ist wie beim Filmdrehen. Die Vorbereitung, die sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, mit dem Buch, mit den Kollegen und so, das hat so wahnsinnig macht so wahnsinnig Spaß. Gar nicht, ich bin jetzt gar nicht derjenige, der das so liebt, da dann später irgendwo im Rampenlicht oder so zu stehen. Also das ist eher immer für mich so eine Überwindung. Aber auch wenn sie sagen, nein, aber das sieht immer toll aus, ich so, nee, aber das ist eigentlich, wenn man die meisten Schauspieler, glaube ich, fragt, zumindest die Älteren und so, die sagen, roter Teppich und das alles, ist immer schon eine Herausforderung. Man steht zwar da und lächelt dann, und so,
aber eigentlich denkt man so,
weil man, als man selber auf dem roten Teppich steht, bei den Figuren kann man halt wirklich so in sein tiefstes Innersten wühlen, wo hat man das oder wo hat man dies, und man kann da so sich, nicht sich selber anders ausleben, aber man kann etwas, was, ich sage mal, alles steckt ja in einem drin. Man muss so tief genug buddeln, so ungefähr, und dann kann man selber da so eine neue, nicht einen neuen Menschen, also eine neue Identität so ein bisschen erschaffen. Das macht so wahnsinnig viel Spaß. Und das ist das, was, also weil ich nur sagen kann, dass ich unglaubliches Glück habe, einen Beruf zu haben, den ich aus Leidenschaft mache oder den ich liebe, wo ich mich jedes Mal freue.
Das ist das
und
Allerwichtigste.
Das ist das Allerwichtigste, ja. Weil ich auch meinen Kindern immer sage, ich so, ist egal, was ihr später macht. Und wenn ihr Lust habt, irgendwie, keine Ahnung, Maurer zu werden oder Tischler oder ihr möchtet irgendwie eine Verkäufer werden, ist alles egal. Hauptsache, ihr macht es mit Spaß
mit
und ihr
Freude,
habt Freude dran. Und das ist.
Kann man nicht oft genug in die Welt hinausschicken. Aber es ist eben dann ja leider manchmal auch so, dass Menschen dann aus Zwängen irgendwo reinrutschen. Dann haben sie eine Familie, dann haben sie Verpflichtungen. Und
das
dann
ist das Ding.
Ist es halt ein Megasprung ins kalte Wasser, ein Step aus der Komfortzone, um zu sagen, ich bin so unglücklich, ich muss jetzt irgendwas neu studieren, was Neues machen.
Wobei das schwieriger halt war in unserer Generation, ja, fand ich. Unserer Generation, weil das, ich weiß noch, was musste ich mir anhören, als ich, also meine Eltern haben mir nach dem Abitur zum Beispiel erlaubt, ein Jahr erstmal so, ich sag mal, durch die Weltgeschichte zu jobben, mehr oder
das
weniger.
Ist das Tollste.
Pass auf, du kannst ein Jahr Auszeit nehmen, aber du kannst uns nicht auf der Tasche liegen. Also wir können jetzt nicht irgendwie dir hier sonst was ermöglichen oder finanzieren. Und da kam das eben, dass ich wirklich gesagt habe, gut, dann bin ich in ein Computergeschäft gegangen, habe da gejobbt, habe wirklich Zeitungen ausgetragen, hatte dann durch Zufall, also wirklich durch einen absurden Zufall, plötzlich die Möglichkeit gehabt, zu modeln, Fotos zu machen. Dann dachte ich, ach ja, als ich dann gehört habe, man ist noch viel rumgereist, habe ich gesagt, okay, das finde ich jetzt spannend, weil ich mit 17 auch das erste Mal erst geflogen und ich habe da so viel Selbstständigkeit, so viel, also nochmal andere Disziplinen gelernt, auch dieses, überhaupt dieses Reisen in andere Länder. Ich fand das großartig. Ich hatte aber nie den Wunsch, juhu, das mache ich jetzt oder das ist jetzt mein Beruf für immer. Überhaupt nicht. Also das war wirklich nur Mittel zum Zweck, eben dann meine Ausbildung zu finanzieren. Und das war aber in dem Jahr, das habe ich aber auch erst herausgefunden oder mich getraut in dem Jahr, was meine Eltern mir eben zur Verfügung gestellt haben sozusagen oder erlaubt haben. Da hatte ich eine Mentorin sozusagen, die Ingeborg Molitoris, die mich für den Casting, das war auch übers Model eben kam das, für ein Casting hatte für eine Sache und mich irgendwann beiseite nahm und meinte, du gehörst doch gar nicht hierher, was machst du denn hier, du gehörst doch hier gar nicht hin. Ich so, wie? Und dann dachte ich, okay, sorry, dann passe ich nicht in das Modelbild oder was. Und die so, nee, aber du solltest mir hier gerade was vorspielen, weil wir wirklich für einen Film jemanden gesucht haben, für eine kleine Minirolle was jemanden gesucht haben und ich war damit reingerutscht und sie so, ja, aber du musst doch, also du bist doch eher wie eine Schauspielerin und so. Und dann kamen wir so ins Gespräch und ich habe das halt immer geliebt, in der Schule Theater zu spielen, Musical zu machen. Also ich war immer diejenige, die gleich als erstes Finger hob, wenn es um irgendwas ging, was eben auf der Bühne stattfand, also wenn es darum geht, wirklich neue Charaktere zu finden und sonst, das habe ich geliebt und mich da auszutoben. Und naja, und die hat mir dann wirklich in den Hintern getreten und gesagt, das ist ein Beruf, den kann man auch lernen oder beziehungsweise den kann man ganz normal als Berufswunsch äußern. Und ich dachte immer, dass Schauspieler sind halt fallen vom Himmel oder müssen in so einer Familie geboren worden sein. In einer Künstlerfamilie. In einer Künstlerfamilie. Ja. Das war ja früher, man hatte ja kein Internet, kein Geheimnis, man konnte nicht googeln, wie macht man das, wo gibt es Schulen und so. Und dann kommt man noch vom Dorf, also das war wirklich, also ja, für mich so ein, ja, Ingeborg zu treffen, ne? War für mich wirklich so meine, die mir überhaupt gezeigt hat, hey, das kannst du machen und ich sehe ja hier, dass du da auch reinpassen würdest und die hat mir wirklich Mut gemacht, da meinen Unterricht zu nehmen.
Eine prägende Figur in deiner Laufbahn, deiner Karriere. Du und dein in Anführungsstrichen Mann, alle, also viele Fans wissen ja, ihr seid nicht verheiratet, aber du nennst ihn auch deinen Mann Kai Wiesinger.
Ja, ist ja auch affig, also ich werde bald 50. Also ne?
Aber du weißt, das ist auch wieder so ein Thema. Ne? Was soll ich dazu sagen? Das ist dein Mann.
Ja,
so,
aber
Punkt.
Das ist mein Mann, Punkt. Das ist doch nur, weil man, also ganz ehrlich.
Da kannst du mal sehen.
Ja, aber ich finde das so absurd, eine Unterschrift zu geben, nur damit man Mann und Frau sagen kann, ist ja, also was für ein Schmarrn.
Ich bin der Letzte, dein Mann.
Wir haben ein gemeinsames Kind, also ich meine, das finde ich viel verbindender. Absolut. Ein Leben lang ist man damit verbunden, als mit einer Unterschrift. Und gerade heutzutage sieht man doch, die Leute heiraten und lassen sich so schnell wieder scheiden.
So schnell, es ist Wahnsinn.
Das ist völlig absurd. Also deswegen, und ich glaube, in unserem Alter dürfen wir ruhig Mann sagen. Und wenn wir dann mit 70, 80, 90 irgendwie heiraten, haben wir nochmal eine tolle Party. Oder? Das ist doch auch was.
Jedenfalls, du und dein Mann Kai Wiesinger, ihr arbeitet ja auch immer mal wieder beruflich zusammen. Also ein ganz riesiger Erfolg ist ja die Reihe der Lag es ab. Das ist eine erfolgreiche Comedy-Serie, aber ihr habt auch immer wieder andere Projekte, auch Filme zusammen. Was sind da für dich die schönsten Seiten und wo denkst du manchmal, das ist jetzt doch ganz schön anstrengend, auch mit dem Partner den Job zu teilen, ne? Weil das ist ja manchmal so, arbeite nicht mit deinem Lebenspartner zusammen oder arbeite nicht mit Kindern zusammen. Es genau. Gibt ja so eine Ambivalenz, ne? Weil, das zu vermischen.
Ja, da muss man wirklich sagen, dass manche sagen, oh Gott, wie macht ihr das? Obwohl ich mir aber immer denke, mein Gott, aber ich, also auf der einen Seite gibt's doch nichts Tolleres als so viel Zeit mit seinem Mann oder seinem Partner, die man sich auch ausgesucht hat irgendwie mehr oder weniger, oder man hat sich ja gegenseitig ausgesucht, Zeit verbringen zu können. Und das ist ja, also ich kann mir es eher umgekehrt nicht vorstellen, dass ich, wenn ich jedes Mal, ich meine, klar freue ich mich auch, wenn er mal alleine wegfährt für ein paar Tage, keine Frage. Aber ansonsten finde ich das komisch, wenn ich sagen würde, oh, ich freue mich immer so doll, wenn mein Mann weg ist. Ich denke, nee, ich eigentlich nicht. Also letzten Endes
und das ist doch
gibt
das
es
Tollste.
Zeiten, da sind wir wirklich 24/7 zusammen und das über einen langen, langen Zeitabschnitt. Und gerade auch beim Dreh von Der Lack ist ab, war es ja so, wir haben die Kids und dann alle in die Schule, Kindergarten, dies, das, zack, alle fertig machen, dann gemeinsam zum Drehen. Dann war er dort auch noch mehr oder weniger mein Chef als Regisseur.
Na sowas.
Also der hat ja diese Doppelfunktion Regie und hat noch gespielt. Wobei das insofern, also wir spielen wahnsinnig gerne miteinander, weil wir uns natürlich so gut kennen. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Texte uns ähneln in dem Sinne, sondern weil wir ganz genau wissen, wie das Timing von dem anderen ist und so, also dieser Schlagabtausch und diese Schnelligkeit und so, das, was auch gerade bei Lack ist ab so wichtig ist. macht so wahnsinnig viel Spaß, wenn man dann, also da kann man sich so richtig schön fallen lassen, dann in die Figuren in dem Moment, und das macht einfach Spaß. Und das Lustige ist, wenn man dann manchmal zu Hause sitzt und dann irgendwie wieder irgendwas haben, sagen wir jedes Mal, oh Gott, das müssen wir aufschreiben, dass er was für das hab. Und wenn man merkt, dann okay, dann und dann spielt man so weiter und denkt, okay, ja, das wäre doch auch ein Ausgang so dafür. Also das ist schon sehr lustig, aber es ist für uns beide, sagen wir immer, unabhängig voneinander eigentlich wie ein Geschenk. Also das das wirklich so gut funktioniert. Und wenn wir abends nach Hause kommen, wir reden auch viel natürlich über den Beruf, aber in erster Linie sind wir zu Hause Eltern. Eltern und einfach ein Paar, sagen wir es mal so, und haben ganz normal diese ganzen elterlichen Sorgen. Momentan sind wir wieder, haben wir wieder etwas viel Pubertät zu Hause, und du, ich sag immer, da bin ich Staatsfeind Nummer eins gerade. Aber ich sag dann auch immer zu unseren Kindern, ja, aber das Ding ist, ich bin nicht eure Freundin. Ich habe leider die A-Karte und mein Ding ist zu erziehen, und irgendwann werdet ihr das vielleicht verstehen, dass ich so bin, aber meine Aufgabe ist nicht, eure Freundin zu sein. Ich bin die Erste, wenn irgendwas ist und ihr irgendwie Scheiße gebaut. Entschuldigung, meine Ausdrucksweise.
Alles gut. Das ist, geht noch immer.
Nein, ich entschuldige mich bei den jungen, vollen jungen Zuhörern. Nein, das sagt man nicht. Wenn ihr Mist gebaut habt, nein, wie ich die Erste, die kommt und euch da rausboxt. Also keine Frage. Und auch diese bedingungslose Liebe, die man hat und alles. Aber es ist leider auch, ich meine, klar, es ist heutzutage einfach, die Kinder vielleicht vor den Computer zu setzen, vor den Monitor. Computer machen sie ja sowieso, aber trotzdem nach wie vor immer, da sind wir wieder bei der Kommunikation, die Kommunikation dran.
Ist so wichtig.
Wir sind diejenigen, die für die Struktur sorgen müssen. Morgens Frühstück gemeinsam, da gibt's auch nicht, will aber noch nicht, doch. Oder eben abends dieses, nein, ich will aber das noch machen oder so. Nein, das ist, gibt immer diese Zeiten oder beziehungsweise dieses Gemeinsame.
Und gibt auch Regeln, auch, ne, an die man sich halten
ganz
muss.
Ganz wichtig.
Ne?
Ja, ja, ja. Und dieses Austausch miteinander, die Kommunikation, und dann können die auch spielen. Darum geht es gar nicht. Es geht wirklich, dass man trotzdem miteinander kommuniziert. Ich meine, ich kenne Familien, da finden keine gemeinsamen Essen statt oder so, weil jeder, ich meine, beim Mittagessen kann ich es noch verstehen, weil jeder anders von der Schule nach Hause kommt oder so. Aber beim Frühstück und Abendessen ist es, also da weiß ich nicht, das kann ich nicht nachvollziehen, weil das ist, und selbst wenn ich als Erwachsener noch nicht so früh mitessen möchte oder so, sitzen trotzdem immer alle am Tisch.
Das
und
ist doch toll. Also es gibt da auch schon auch klare Regeln und Kommunikation, finde ich, kann man auch als Überbegriff nochmal nehmen, ist, was wir uns alle auf die Fahnen schreiben sollten. Aber gibt's viel Baustellen. Und was sind die Stolpersteine, die kleinen Schattenseiten des Zusammenarbeitens mit dem Mann? Oder gibt's,
dass man sich zu gut kennt. Also das ist halt auch das Ding, dass wenn ich dann irgendwie, ja, so weiß ich nicht. Also ne, beim das, Drehen das, selber, dass er dann sagt, nee, mach das nicht. Ich so, was denn? Ja, du machst immer so. Ich so, was mache ich immer so? Und so? Ja, so wie wenn zu Hause dann. Also, nein, aber das ist
so die
nein,
Insider,
aber das
ne?
So Insider, ja, so okay. Insider-Sachen irgendwie. Okay. Nein, aber ansonsten, ja, oder eine Zeit lang, als wir die Lackes abgedreht haben, da haben wir festgestellt, dass Freunde, entweder kamen sie zu uns und haben gesagt, also wir haben hier jetzt was erlebt, pass auf, ihr müsst euch das mal aufschreiben. Das ist bei uns ja immer das Ding. Und jeder hat plötzlich sich so uns anvertraut, dass wir das nochmal irgendwie verarbeiten in der Lackes ab, so ihre eigene Geschichte. Oder wir hatten aber auch welche, die gesagt haben, wir trauen uns gar nichts mehr zu sagen. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie bei euch in der Wendung
verarbeitet werden.
Das überhaupt nicht. Nein, aber die Schattenseiten gibt es eigentlich nicht. Also weil wir, jetzt sind wir wieder bei Kommunikation, wenn uns irgendwas nervt, wird das bei uns. Und das ist wirklich, glaube ich, das, weswegen das auch für uns zumindest so gut funktioniert mit uns zusammen. Weil sobald irgendwas ist, was im Raum steht, wird es angesprochen oder ausgesprochen. Und das ist etwas, ich sage auch immer, wir sind dafür zu alt, um irgendwelche Spielchen zu spielen oder sonst was, die man vielleicht als Jugendlicher dann irgendwie keiner macht oder ich weiß es nicht. Aber wir sind dafür zu alt und bei uns wird sofort das ausgesprochen, wenn irgendwas in eine falsche Richtung abdriftet oder wenn irgendwas ein nicht, was heißt nicht passt. Also so viele Dinge sind es ja gar nicht, weil man eben gleich immer drüber redet und sagt, hä, ich sehe das jetzt aber anders oder beziehungsweise, okay, warte mal, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt oder whatever. Und gar nicht erst die Zeit dafür lassen, dass es in einem so hochbrodeln kann. Und
ganz
weil das kennt man ja vielleicht selber, wenn man irgendwie auch wieder irgendwie eine Nachricht geschrieben kriegt oder so und denkt, okay, soll ich die jetzt so verstehen oder soll ich die jetzt so verstehen? Und es ist abends und man kann die Person nicht anrufen oder so, grübelt man darüber ja die ganze Zeit. Und deswegen ist das so wichtig, immer sofort in den Austausch zu treten. Also nicht über jede Kleinigkeit. Also man darf auch seine Befindlichkeiten jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, oh nee, das erklär mir jetzt bitte, das meine ich jetzt damit überhaupt nicht. Also bei uns wird jetzt nicht ständig irgendwie diskutiert oder über alles geredet, über jede winzige Kleinigkeit, das überhaupt nicht, sondern wirklich essentiell große, wichtige Themen irgendwie, wo man sagt, okay, hier driftet gerade was ab oder das ist jetzt wirklich irgendwie blöd.
Aber
oder
super so wichtig. Also ich habe ja auch eine 30-jährige Beziehung, also nicht auch, du bist ja noch nicht so lange mit Kai zusammen. Also ich habe eine 30-jährige
also sehr schön.
Beziehung
30,
und da kann kann ich auch nur sagen, reden ist das Allerwichtigste.
Das ist das Allerwichtigste und es ist auch okay, dass, und vor allen Dingen dieses, auch selbst wenn man nach dem Reden sagt, du pass auf, du bist immer noch der Meinung, ich bin immer noch meiner Meinung, ist es auch fein und das einfach mal tolerieren.
Absolut.
Das ist halt auch, man muss nicht jedem gefallen, doch seinem Partner sollte man vielleicht, aber in dem Moment, oder dass man auch sich generell Freiheiten lässt irgendwie, dass man auch sagt, Mensch, ich will jetzt aber Mädelsabend machen oder ich will jetzt irgendwie oder ich möchte jetzt das und das machen oder so, dass man trotzdem noch so sein Ding auch macht, nur so, das ist wie mit Muttersein, wenn man selber erstmal mit sich fein ist, kann man auch für die Kinder stark genug sein und dann kann man auch eher ein Nein mal sagen. Wenn man aber selber noch so viele Dinge mit sich gerade rumschleppt und macht und tut und dann die Kinder und dann kommen die an und sagen irgendwas und dann sagt man, jetzt nervt nicht oder ja, dann spiel halt das Ding und dann ist es natürlich so schön einfach. Kinder sind aus dem Weg, die sitzen den ganzen Tag da und spielen irgendwas und man selber ist mit seinen Dingen beschäftigt. Also das ist, je fester man dasteht oder seine Dinge so, das ist ja bei mir auch, ich muss mich jeden Tag aufs Neue strukturieren. Ich muss morgens, mache ich meine wirklich meine Liste und sage, okay, also wenn ich jetzt einen freien Tag, also jetzt nicht wie heute habe ich einen Interviewtag, aber dann gibt es Tage, die ich frei habe, vermeintlich frei. Da habe ich aber auch meinen Bürokram zu erledigen. Dann habe ich auch irgendwie Sachen zu erledigen, die der Familie anbelangen und hin und her. Und dann mache ich, was mir dann am besten hilft, ist wirklich so eine Liste zu machen. Und die dann, nicht der Reihe nach, arbeite ich sie nicht ab, aber so querfeldein springe ich dann hin und her und so. Aber sowas wie so einen Haushalt zu organisieren oder eine Familie zu organisieren. Und das ist, wenn ich da selber diese Struktur nicht hätte, würde ich auch durcheinander kommen und viele Sachen irgendwie nicht auf Reihe kriegen. Und manche Sachen kriegt man auch nicht auf Reihe. Ist auch völlig legitim.
Manchmal das ist völlig stößt normal. Man an Grenzen.
Aber
und
man kann nicht immer alles, nein, nur es gar nicht zu probieren oder eben zu sagen, ach, das ist jetzt so schön einfach, diese Bequemlichkeit, da möchte ich nicht rein. Ich möchte meine Kinder begleiten und ich mache auch nicht alles richtig oder viele Dinge bestimmt nicht, weiß ich nicht, aber zumindest reden meine Kinder noch mit mir auch in der Pubertät und das finde ich schon mal das ist ein gutes Zeichen und wenn sie und selbst wenn sie mich anschimpfen und ich wirklich Staatsfeind Nummer 1 bin, versuche ich es, sonst bin ich auch ganz schnell auf die Palme gegangen, konnte ich ganz schnell auf 180. Mittlerweile versuche ich es als Kompliment zu nehmen. Wenn man nämlich sich wissenschaftlich damit mal auseinandersetzt, was in der Pubertät passiert, kann man es eigentlich auch nur als Kompliment nehmen, weil die Kinder müssen sich mit den Eltern reiben. Wenn sie das nicht tun, stimmt in dem Verhältnis irgendwas nicht, also in der Beziehung irgendwas nicht. Und insofern, je heftiger der Streit ist und je heftiger wir hochgehen, so ungefähr, sage ich immer, die Bindung ist so eng.
Sehr gut. Der Lack ist ab, nochmal Stichwort. Das ist, wie gesagt, eine sehr erfolgreiche Comedy-Serie. 6. Staffel wabert so ein bisschen rum, ob es die gibt, aber das ist, glaube ich, noch nicht ganz spruchreif. Aber da geht's und neben vielen anderen spannenden Themen auch um das Thema Älterwerden. Mhm. Das war ja auch eigentlich ein Schwerpunkt, glaube ich, in der 1. Staffel. Mhm. Was das mit einem macht, wie man damit umgeht. Ein großes Thema, was ganze Bücher füllt und wo man auch sich die Köpfe heiß reden kann. Mit was für Gefühlen blickst du als erfolgreiche Frau mitten im Leben auf das nächste Jahr? Du bist ja jetzt erst 48, aber nächstes Jahr wirst du für the big
4 Wochen 50. Oder so bin ich 49. Und dann habe ich eigentlich schon mein 50.
Genau,
das 49. Lebensjahr beendet und ins 50. Lebensjahr.
Ist das schon irgendwie, auch wenn wir uns im Jahr 2024 befinden und eigentlich ist das so mit Age is just a number, ich finde, da hat sich viel sehr positiv entwickelt. Trotzdem sind auch immer noch viele Strukturen.
Es gibt viele Dinge,
die auch noch reformbedürftig sind, gerade was das Thema Älterwerden angeht. Wie sind deine Gedanken? So, ja, oder musst du auch schon mal schlucken und scheiße, wieso bin ich jetzt, fange ich auch schon an. Nee. Mist, jetzt bin ich schon fast 5 Jahrzehnte auf der Welt, was ist passiert?
Nee, es ist, erstmal kann man ja dankbar sein, dass man überhaupt so alt geworden ist. Und, oder alt
sowieso.
Noch bin ich es ja nicht. Also
nein, nein.
Wo,
aber es ist aber, ja jetzt nur in die Zukunft.
Toll, dass ich alt werde. Nein, aber es ist eben, ja, also bei 40 habe ich mir schon gedacht, wow, wo kommt denn jetzt die Zahl her? Und das frage ich mich natürlich bei 50 auch. Andererseits merke ich gerade, ist der Druck eigentlich größer von der Erwartungshaltung der Freunde, was ich denn für eine tolle Party mache. Also das schlaucht mich momentan mehr, muss ich gestehen, als die Zahl an sich, weil irgendwie die Zahl, weiß ich nicht, ich bin so, das hatte ich auch irgendwie, glaube ich, jetzt mittlerweile gemeinsam mit Kai, dass wir beide sagen, wir genießen versuchen immer mehr den Moment zu genießen, immer mehr das Hier und Jetzt zu genießen, die Dinge hier im Hier und Jetzt zu erledigen, zu machen. Klar, schafft man es auch nicht immer und schiebt Sachen auf oder sagt, irgendwann machen wir mal so und so. Und ja, aber dass man fängt an, doch intensiver zu leben. Ich fand, das letzte Jahrzehnt ist irrsinnig schnell verflogen. Also das ist das eher, was mich am meisten schockt, dass ich merke, je älter man wird, umso schneller fliegt die Zeit. Deswegen kann ich den jungen Leuten nur sagen, nehmt euch lieber in jungen Jahren ein Jahr länger Zeit für irgendwie, bereist die Welt, guckt, was ihr wirklich machen wollt, als dass ihr gleich irgendwie in die Arbeitswelt euch stürzt. Und ja, ach Gott, wohnen auf dem Dorf, deswegen ist bei uns dieser Schönheitswahn und das alles Gott sei Dank und älter werden. Ich bin da völlig entspannt. Ist halt so, klar findet man manche Dinge nicht so toll, dass man plötzlich denkt so, wow, warte mal, die Haut, wieso geht die jetzt da nach unten? Die gehört doch eigentlich weiter nach oben. Wie kann ich dich denn jetzt überzeugen, dass du hier oben bleibst, ohne viel Sport machen zu müssen oder so? Nein.
Ich bin eigentlich ein sportlicher Typ. Ich merke jetzt, dass meine Oberschenkel, dass die Haut da so ein bisschen schlaff wird. Und das ist ja, da, wo warte, ich denke, wie alt was bist ist du? Das für, ich bin 55. Eine Falte entstanden ist, die noch vor 3 Jahren nicht da war.
Oder am Ellenbogen auch.
Ja, genau.
Was macht denn die Haut da? Und da habe ich vor kurzem jetzt das irgendwie gesehen und mich so rückwärts und so gedreht und dachte, was, hallo,
im Spiegel, in der Umkleide.
Seitdem laufe ich nur noch mit angewinkelten Armen. Also das ist, so manche Dinge.
Man muss es mit Humor nehmen.
Ja, man muss es total mit Humor nehmen. Ich meine, ich bin jetzt happy. Ich kann mich null beschweren. Ich bin jetzt auch nicht jemand, ich kriege jetzt auch hier so einzelne weiße Haare dazwischen und so und bin völlig entspannt, weil ich mir immer denke, obwohl mein Mann auch bei Lack ist ab ein großes Thema, graue Haare bei Frauen und so oder beziehungsweise bei Leuten. Jetzt hat er sich aber entschieden, er ist ja jetzt auch weiß, grau, steht ihm super. Der kriegt nur Komplimente, wo ich sage, mal gucken, ob das bei mir dann auch der Fall ist, weil ich so ganz weißhaarig bin, weil ich gar nicht die Zeit habe.
Das ist aber gleich die Ungerechtigkeit,
zum Friseur zu laufen.
Bei Männern ist es dann, also da muss ich sagen, muss ich eben auch noch was tun. Ich finde, Männer haben es da leichter, denen wird mehr durchgelassen.
Aber Frauen auch immer mehr.
Ja, Gott sei Dank.
Frauen auch immer mehr. Es ist einfach nur die neue Generation, die Generation Z irgendwie, die, wo ich mir manchmal ein bisschen Gedanken mache und sage, wow, das ist echt ein, also die, ihr rennt so früh irgendwo hin und um irgendwas zu machen, das finde ich erschreckend. Also jeder, die sehen ja alle gleich aus irgendwie mehr oder weniger.
Absolut.
Und
dann das ist wirklich noch erschütternd,
diese Filter darüber, wo ich immer sage, warum? Also steht doch einfach zu euch selber und ganz, ich finde es auch so verlogen, weil alle sagen, hey, be yourself und dies und Selbstliebe und dies und das und jenes und das sind aber meist die, die komplett künstlich sind und 20 Filter drüber haben und wenn man die Natura sieht, denkt man, wie war das nochmal mit Selbstliebe? Das finde ich ein bisschen schwierig irgendwie. Also dieses, ja, also da bin ich Gott sei Dank, da bin ich auch wieder froh, 50, man war da raus irgendwie auf Social Media, hat man diesen Wahn da nicht mitgehabt. Ich kann mich nicht beschweren. Ich bin happy, so wie es ist. Ich bin toi, 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 gesund. Klar hat man irgendwie, was mich total nervt, ist diese Kurzsichtigkeit. Wir kloppen uns zu Hause witzig. Schon um Brillen. Wir haben uns so ganz viele Brillen überall hingelegt. Und mein Mann und ich, geh mal die Brille. Nein, meine, das meine. Also da sind wir wie Kinder zu Hause, die sich wirklich um diese Brillen kloppen. Also das ist das, was mich wirklich nervt. Wobei ich Angst habe mit den Augen, mit dem Lasern und sowas alles.
Ja, es soll ja angeblich Möglichkeiten geben. Aber ich habe auch totale Berührungsängste mit diesem Thema. Es soll ja, also das ist ja machbar.
Die Vorstellung, dass man da liegt und dann kommt, ich meine, das Auge ist ja offen. Also ich kann mir das ja nicht schönreden. Nee. Ich sehe doch dann alles, oder nicht? Also
ich habe auch zu viel schlechte Horrorfilme.
Kommt doch da jemand auf mich zu?
Mit so einem
da haben wir den Traum. Da haben wir wieder diese Traumgeschichte.
Ich habe einen Horrorfilm gesehen, da geht das nämlich schief mit diesem Laser. Und oh nee, also das
ja, und dann, wenn ich in dem Moment zucke, also ich bin da völlig, ja, weiß ich nicht, da streite ich mich lieber zu Hause um eine Brille.
Hast du eine Vorstellung, wie alt du gerne werden möchtest? Weißt du, es ist vielleicht eine schräge und auch eine schwierige Frage, aber niemand kann das Leben vorhersehen. Aber hat man so innerlich so eine schöne, romantisierte Vorstellung, ach, und dann mit 90, 95 sage ich irgendwann zu mir, ich hatte ein tolles Leben, aber jetzt ist auch gut.
Ich habe zwei Sachen gehabt und das, also ich habe, früher hatte ich so ein Motto immer, ich möchte nicht mit 70, das war so interessant, früher dachte ich mal, 70 ist so alt, mittlerweile denke ich 70, hey, das ist so das ist jung und fit und vital.
Ja.
Aber
schau dir Helen Mirren an.
Aber früher, als ich so 25, 20 war, irgendwie habe ich immer gesagt, ich möchte mit 70, ist mein Lebensmotto, ich möchte mit 70 nicht im Schaukelstühlchen sitzen und neben mir jemanden sitzen haben, den ich erst seit einem Jahr kenne. Klar, es sei denn, man hat davor eine lange, lange, lange Beziehung gehabt oder so. Das ist was anderes, aber jetzt so dieses ständig irgendwie neu, also ich möchte schon einen Lebenspartner so neben mir haben, das wäre mein Traum. Und vor allem möchte ich dann nicht sagen, so nach dem Motto, ach, hättest du damals.
Ja.
So, das war das eine. Und das andere ist, als ich das erste Mal Mama geworden bin, war mein allererster Gedanke, bitte lieber Gott, lass mich 93 werden, damit ich den 60. Geburtstag meines Kindes erlebe.
Wie süß, ja.
Weil ich dachte, mit 60, da sind sie aus dem Gröbsten raus. Da kann ich dann auch, also da können sie dann vielleicht auch ohne mich mal klarkommen. Und das war so, also deswegen, ich würde schon gerne, das ist so das, was mich eigentlich auch so die meiste Zeit beschäftigt, generell mit dem Älterwerden. Ich möchte nach Möglichkeit die längstmöglichste Zeit mit meinen Kindern verbringen. Ich bin ja relativ spät Mama geworden, also mit 33. Das war eigentlich relativ normal schon fast, aber ich hatte mir, als ich jünger war und immer gefragt wurde mit Familie, habe ich gesagt, ich möchte eigentlich ganz früh Mama werden. Aber wenn der Partner nicht da ist, ist der Partner nicht da.
Das Leben ist eben auch nicht planbar.
Genau, ist null planbar. Und weil ich das eben so schön fand, einfach, dass man sein Kind lange begleiten kann. Jetzt ist das eigentlich so mein größter Wunsch, meine Kinder längstmöglichst begleiten zu können.
Wenn du auf deine bisherigen 48 Jahre zurückblickst, du sagst
das ist
in ein
so
paar
süß.
Wochen,
drei Wochen
du,
vor meinem Geburtstag ja, oder vier Wochen
deine
sagst
letzte,
du noch 48,
auf deine vorherigen 49 Jahre zurückblickst. Was ist da für dich im Rückblick ein wichtiger Schlüssel, ein Tool, dass du sagen kannst, ich habe die größte Zeit meines Lebens Zufriedenheit gespürt. Sicherlich auch mal Glücksmomente. Glücksmomente sind aber flüchtig, wie wir wissen. Ich finde so, es ist immer das Ziel, dass man sagt, ich bin zufrieden und es schnurrt in meinem Leben. Und klar, im Leben geht's auch mal richtig auf die Mütze. Das kann auch mal sehr unschön sein, aber wir wollen ja alle zufrieden sein. Was ist da für dich ganz wichtig im Rückblick?
Eine intakte Familie. Also das ist wirklich dieses, ich weiß, dass egal was ist, wenn ich plötzlich von heute auf morgen keinen Job mehr hätte, nicht mehr wissen würde, wie ich über die Runden kommen sollte oder sonst was. Ich weiß immer, meine Familie und auch meine engsten Freunde, ich kann da nachts mit gepackten Koffern stehen, selbst in meiner ganzen Familie und die würden einfach sagen, komm rein. Das
super,
ist eigentlich
schön.
Das, was...
Ja. Also einfach was, dein Hafen dann, also da, wo die ja. wichtigsten Menschen, die dich auffangen, die
genau,
dich
also ich hatte, klar kann man sich mal vielleicht beruflich lost fühlen oder auch irgendwie, es gibt so Momente, wenn man auch Liebeskummer hat oder sonst was oder wenn es einem nicht gut geht oder so, dass man so ein bisschen, was heißt lost ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber dass man fertig ist oder dass man down ist, aber es ist immer noch, das muss ich wirklich sagen und da bin ich meinen Eltern oder meiner Familie generell sehr, sehr dankbar und auch meinen engsten langjährigen Freunden, dass ich weiß, ich bin nicht lost in der Welt. Also da sind welche, die mich einfach so nehmen, wie ich bin, wo ich jederzeit zu jeder Tages- und Nachtzeit hinkommen kann. Also ich habe zum Beispiel auch jetzt außerhalb von meiner Familie, ich habe meine beste Freundin, mein Julchen, die ich kenne jetzt, also in vier Wochen sind es 46 Jahre, die ich mit 3 Jahren haben wir uns kennengelernt und wir waren immer dicke und es gibt aber auch viele Zeiten, natürlich, sie wohnt jetzt ganz woanders und man hat sich zwischendurch auch manchmal 2 Jahre nicht gesehen und so und telefoniert immer mal wieder. Aber es ist jetzt nicht wie eine Nachbarin die oder eine Freundin, die um die Ecke wohnt in dem Sinne. Aber selbst da, über diese langjährige Freundschaft, sobald wir uns sehen, knüpfen wir sofort da wieder an, wo wir waren oder beziehungsweise wo wir sind. Und das ist auch eine zum Beispiel, wo ich ganz genau weiß, wenn alle Stricke reißen, ich könnte einen Koffer packen und sagen, kann ich zu dir kommen und auch erstmal bleiben und so. Und das ist so, das sind so Sachen und davon habe ich Gott sei Dank ein paar ganz liebe Freunde und vor allen Dingen in erster Linie eben wirklich Familie, meine Schwestern und so, wo ich weiß, dass für die natürlich auch dasselbe gilt und auch umgekehrt. Also das bei uns alle, ich finde das immer so komisch, also Weihnachten, Ostern und diese ganzen Feiertage irgendwie, viele sagen, oh, jetzt schon wieder Feiertage, es ist stressig. Ja, es ist Stress auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es so wie ein Familienfest und ich finde das schön. Familie ist stressig, ja, aber Familie, das ist ein toller Stress. Das ist ein anderer Stress. Das ist irgendwie, und ich mag das auch. Und jeder hat seine Zimperleien und das ist alles fein. Und man kann sich so glücklich schätzen, wenn man wirklich eine intakte Familie hat. Und dazu gehört auch, dass man sich mal streitet, dass man nicht miteinander mal d'accord ist und so. Aber Familie und auch Freunde, das ist so ein wichtiges Hab und Gut, kann man das so sagen. Ich weiß nicht, hört sich komisch an, aber das ist eigentlich eins der essentiellen Dinge im Leben. Wenn man das hat, gehört man schon zu den glücklichsten Menschen, glaube ich.
Hast du ein Lebensmotto? Es gibt ja tausende schöne Kalendersprüche, Mottis, Weisheiten. Gibt's irgendwas, wo du sagst, das ist ein schöner Satz, wo ich mich wiedererkenne, wo ich sage, ja, das bringt... Leben ganz gut
auf den Punkt. So, das ist so, was ich vorhin schon mal gesagt habe, mein Lebensmotto, möchte nicht mit 70 in Schaukelstühlen, also jetzt würde ich vielleicht sagen 100, mit 100 in meinem Schaukelstühlchen sitzen und neben mir jemanden haben, den ich erst seit kurzem kenne, sondern mein Traum ist es immer wirklich mein Lebenspartner so lange neben mir zu haben und nicht sagen zu müssen, hetzte damals mal. Also, dass man etwas so ganz groß bereut oder so im Leben, dass man vielleicht was nicht ausprobiert hat oder nicht den Mut hatte, irgendwie einen besonderen Schritt zu gehen oder so. Klar wird es immer irgendwie das ein oder andere geben, wo man sagt, ach Mist, hättest du doch mal das oder hättest du mal in Bitcoin investiert oder so.
Aber einfach mal machen, vielleicht kannst aber, du, also ein Motto ist für dich einfach mal machen, was
einfach
wagen.
Also das wäre ist so ein Motto eben, dass du wirklich mit 100 da sitzt und sagst, eigentlich war alles super und wenn dann noch, und das ist mein größter Traum und ich glaube, die größte Wertschätzung wäre für mich, wenn dann auch bis ins hohe Alter meine Kinder ganz normal, regelmäßig, also wenn man mit denen Kontakt hat, wenn die immer wieder gerne zu Besuch auch kommen oder was heißt zu Besuch oder gerne nach Hause kommen, also so und wie selbstverständlich auch ihre Kinder mitbringen und das eine Selbstverständlichkeit wäre. Es wäre für mich das größte Kompliment als Mama, dann hat man, glaube ich, viel richtig gemacht. Und für mich das Schönste überhaupt, wenn man nicht nur sporadisch irgendwie mal, weil man jetzt die Mutter ist, irgendwie mal angerufen wird oder so, sondern wirklich, dass die Kinder weiter einen an ihrem Leben teilhaben lassen. Weil es ist ja nicht irgendwie, vergessen ja auch immer viele, die denken, ja, die Kinder müssen jetzt hier unser Leben mitmachen oder sonst was. Es ist ein eigenständiger Mensch, den man bis zu einem gewissen Lebensjahr begleitet. Dann wird er losgelassen und begleitet ihn weiterhin, aber nur so weit, wie auch die Kinder das zulassen. Und das ist, wäre für mich eigentlich, für mich das Größte, wenn meine Kinder mich auch im Alter an ihrem Leben teilhaben lassen oder ich ein Teil davon wäre.
Ein schönes Schlusswort, liebe Bettina. Ich wünsche dir viel Erfolg für das Audible Dankeschön. Original Hörbuch Pretty Dead Girl.
Ja,
out now. Sehr, sehr spannend und vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Alles Gute für dich.
Danke dir auch. Alles Gute.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.